zusammen, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge des Live After SAE Podcast. Zwei Wochen sind um, es ist Mittwoch, wir sind wieder da. Cody ist auch am Start. Hi Cody, ich grüße dich.
Hi Glenn. Es ist Frühling geworden, ich habe wieder Allergie. Es ist nervt, ich hoffe man hört es nicht, dass die Nase zu ist. Und tatsächlich haben wir heute wieder einen sehr spannenden Gast und zwar die Mandy Karlowski.
Hallo. Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Cool, wir freuen uns, dass du da bist. Ging auch sehr schnell mit dem Buchen. Und ja, vorneweg, du bist VFX-Artist. Stell dich doch einmal eben selbst vor mit unseren berühmt-berüchtigten drei großen Fragen, die da lauten: Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das eigentlich?
Also, ich bin Mandy, 32 Jahre alt, habe zwischen 2010 und 2013 an der SAE in Köln studiert, Film und Animation. Seitdem habe ich in mehreren Werbeagenturen gearbeitet, in kleinen Motion-Design-Buden und bin jetzt mittlerweile nach Toronto gezogen, um hier als FX-Artist zu arbeiten an Filmen und Serien und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Was war die zweite Frage?
Genau, warum machst du das? Die dritte Frage sogar. Wer bist du, was machst du? Genau.
Ach so, ja, okay. Warum ich das mache? Weil es einfach sehr viel Spaß macht, würde ich sagen. Also schon damals, als ich klein war, habe ich es immer geliebt, mir Filme anzuschauen und fand das so faszinierend, einfach die Kunst dahinter. Aber auch nicht nur die Kunst, sondern auch die Technologie dahinter, wie Leute das schaffen, ganze Welten zu erstellen aus dem Nichts am Computer. Das fand ich immer total beeindruckend. Oder auch wenn ich so Making-ofs gesehen habe von Filmen, die mich berührt haben. Da ging mir immer sehr das Herz auf.
Weißt du noch, was dich damals angetrieben hat, um überhaupt in diesen Bereich reinzukommen? Also hast du irgendwie einen bestimmten Film in mind, der dich damals inspiriert hat? Hat man ja häufig, oder?
Nicht direkt, aber eine Sache, die ich, so eine kleine Anekdote, die ich zu erzählen habe, ist, damals, als ich so von der Schule kam, da war natürlich so die große Frage, so, oh, wo soll ich hin mit meinem Leben, was soll ich als nächstes studieren, na, wie man es vielleicht kennt. Und ich hatte damals mir überlegt, Industriedesign zu studieren. War dann an der Uni und musste so eine Mappe fertigstellen mit so Ideen und so weiter. Und anstatt diese Mappe zu erstellen, habe ich die ganze Zeit prokrastiniert und hing die ganze Zeit an irgendwelchen 3D-Softwares ab. Klar. Oder habe mit Photoshop herumgespielt. Und dann meinte irgendwann meine Mutter zu mir: Mandy, jetzt sei doch mal ehrlich zu dir selber. Vielleicht solltest du nicht Industriedesign machen, sondern mach doch einfach die Sachen, studier die Sachen, mit denen du dich ablenkst. Und ja, in meinem Fall war das so Photoshop, 3D-Sachen und durch eine Freundin damals bin ich dann auf die SAE gestoßen, war beim Tag der offenen Tür da und hab mir gedacht so, ja.
Das ist es. Shoutout an deine Mom, weil häufig ist es ja so, dass die Eltern eher darauf plädieren, gerade so der Jahrgang 60er, 70er, eher was Konservatives zu studieren oder zu
das
machen.
Stimmt.
Und im kreativen Beruf, das ist ja für viele fremd. Und dass sie dich dahin gepusht hat, sehr gut, ja.
Ja. Das stimmt, ja, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie immer extrem unterstützend waren. Weil,
voll.
Ja, wie du schon sagtest, viele Eltern sagen so, ja, mach lieber irgendwas mit BWL oder so, weil viele denken, ja, okay, der Medienbereich ist unsicher und so weiter. Aber ich denke, eigentlich egal, welchen Beruf man wählt, wenn man, sag ich mal, das wirklich liebt, was man macht, dann wird man auch automatisch viel, viel besser und wird auch immer an Jobs kommen.
Das stimmt.
Also,
es ist natürlich auch sehr, sehr interessant, dass du nicht ich filme gern Sachen zur SAE gegangen bist und dann gesagt hast, oh, VFX ist ja auch ganz cool, sondern dass du halt wirklich schon mit dieser 3D-Idee dahin gekommen bist. Das ist gar nicht so häufig, glaube ich. Und ja, wie hast du dich denn weiter spezifiziert? Ne? Also ich meine, du bist ja schon jetzt auf Houdini spezialisiert, wenn ich es richtig verstehe. Kam das durch die SAE?
Ja.
Oder wie kam der Fokus?
Nee, also ich muss sagen, also damals, als ich an der SAE studiert habe, da hat man ja so von jedem alles gemacht,
genau,
irgendwie. Und ich muss auch sagen, ich gehöre zu den Personen, die sich sehr schwer damit gefunden haben, eigentlich so eine Spezialisierung zu finden. Weil ich war so, als wir so Kamera gelernt haben. Boah, geil, ich werde Kamerafrau. Und dann, als wir Licht gelernt haben, habe ich mir gedacht, so, boah, geil, Licht ist es, das macht mir voll Spaß.
Color Grading, genau.
Ton. Habe ich dann irgendwann auch gedacht, ja, ich könnte ja vielleicht irgendwie was mit Ton machen. Und das war, ich bin so begeisterungsfähig für so alle Bereiche gewesen. Aber was ich dann schon gemerkt habe, ist, dass ich dann im Endeffekt am liebsten so mit After Effects gespielt habe. Damit hat das eigentlich auch so angefangen. Also Maya fand ich sehr schwierig und das ist immer abgestürzt und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Also eigentlich fand ich 3D immer total cool, aber irgendwie mit Maya bin ich nicht klargekommen. Und dann, als ich dann in den Werbeagenturen gearbeitet habe, habe ich hauptsächlich After Effects gemacht, also 2D-Design, Animationen. Und bin dann, als ich das erste Mal in einer richtigen kleinen VFX-Bude gearbeitet habe in Köln, habe ich in Cinema 4D gearbeitet. Und da haben wir viele Sachen so für Super RTL gemacht, für so Kinder, also so Togo, diese ganzen Opener und für so Musikchannel Designs entwickelt. Und ich muss sagen, das hat mir so die Liebe an 3D wieder zurückgegeben, was einfach so Spaß gemacht hat, damit zu arbeiten. Aber was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich gerade so in After Effects und Cinema 4D, was mir da am meisten Spaß gemacht hat, ist Sachen zu skripten. Also so effizient wie möglich zu gestalten, dass ich da sozusagen nicht viel arbeiten muss, sondern ne, alles automatisieren kann.
Da bist du bei uns
so.
Genau das richtig.
So, alles, was man automatisieren kann, beste. Und habe auch immer, wenn ich inspiriert wurde von Motion Design, Videos, habe ich gesehen, okay, viele Leute arbeiten in Houdini. Mhm. Ja, und dann als 2019 war ich ein Jahr auf Weltreise, ein bisschen mal Abstand gewonnen von den ganzen 3D-Sachen, mich dann selbstständig gemacht und mir gedacht, als dann die Pandemie kam, ja, kannst du ja mal Houdini lernen, ne? Genau, was ich auch noch hinzufügen wollte, ist in Bezug auf Spezialisierung und so, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat an der SAE, ist gerade so in diese verschiedenen Bereiche einzutauchen. Und selbst jetzt, wo ich mich spezialisiert habe, merke ich, wie wertvoll das eigentlich ist. Also auch wenn ich jetzt im FX-Bereich tätig bin, das ist trotzdem super wichtig. Und auch für andere, um mit anderen Departments zusammenzuarbeiten, dass ich weiß, okay, wie funktionieren eigentlich Kameras, wie funktioniert eigentlich Matchmoving. Deswegen hat mir da auf jeden Fall das Studium an der SAE auch sehr viel geholfen, einfach mal einen Einblick auch in die ganzen anderen Departments zu finden, um ja in meinem speziellen Bereich das ja auch das Leben von den anderen Departments so einfach wie möglich zu machen, weil darauf kommt es im Endeffekt ja auch an bei der Zusammenarbeit für einen Film oder eine Serie.
Sehr gut, sehr gut. Lass uns da einmal zurückgehen, bevor du da weiter durchmarschierst. Ich schätze, denn die erste, du sagst 3D-Bude, finde ich sehr, sehr gut, wo du warst, ist Brand New Pixels in Köln.
Genau, richtig, ja.
Da warst du aber überall angestellt. Hast du dich da einfach ganz normal straight beworben oder hast du ein Praktikum gemacht? Ja. Oder wie war da der Verlauf nach dem Studium?
Ja, ich habe mich da einfach direkt beworben. Hab auch eigentlich sehr direkt ein Vorstellungsgespräch gehabt, den nächsten Morgen. Also ich habe mich abends beworben.
Den nächsten Morgen
Vorstellungsgespräch
What?
Gehabt.
Wow,
ja.
Okay. Was hast du denn da hingeschickt? Du musst ja ein Wahnsinnsportfolio gehabt haben wahrscheinlich, dass die gesagt haben, boah, ja, komm rum.
Ja, doch, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckt, ja, glaube ich. Ja, genau. Da war ich am nächsten Tag da und habe den Job bekommen und mich sehr gefreut.
Du hast jetzt auch gerade davon gesprochen, du hast dir dann mit After Effects irgendwie dich erstmal in die Software verliebt. Houdini ja später dann auch noch gelernt. Und da wollte ich auch noch wissen, weil du davon gesprochen hast, dass man bei der SAE eben viel verschiedene Bereiche kennenlernt, aber man nicht vielleicht in einen Bereich tief eintaucht. Hast du dir während dieser Zeit auch After Effects dann selbst autodidaktisch nochmal weiter beigebracht oder wie lief das ab?
Ja.
Muss man also dranbleiben.
Ja, ja, ich muss sagen, genau, wir hatten schon ein paar Einheiten mit 3D und After Effects, aber das war nicht, also das war ja halt ein kleiner Bereich, ne? Und da habe ich ja hauptsächlich mir selber Sachen beigebracht. Hier Andrew Kramer war natürlich mein bester Freund. Video Copilot, was man da alles kennt. Ja, und im Internet gibt es ja mittlerweile viele Tutorials.
Ja, sehr gut. Also man muss auf jeden Fall dranbleiben und sich selbst die Sachen beibringen. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja, wobei auch mittlerweile, ich denke so, ich weiß nicht, es würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ich finde mittlerweile gibt es so viele Tutorials, was sehr gut ist. Auf der anderen Seite gibt es so viele Tutorials, die echt schlecht sind. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade so, wenn man gerade so in die Branche so einsteigt, ne, es wird wahrscheinlich für 3D genauso sein wie für Audio, dann erstmal so die richtigen Sachen zu finden, ist gar nicht so einfach, gerade weil man ja noch keine Ahnung von der Sache, ja, hat. Ja,
sehe ich genauso. Also ich, klar, ich gucke auch Tutorials zu verschiedenen Softwares meistens. Und häufig findet man gerade am Anfang auch Leute, die einem dann nicht erklären, warum man das macht, sondern nur, mach diesen und diesen und jenen Arbeitsschritt. Auf zum Beispiel auf die Stimme die und die Einstellung anwenden. Aber das kann man halt nicht pauschalisieren. Das ist dann halt was vielleicht mal generell irgendwie funktioniert, aber man versteht nicht, warum man das jetzt macht. Und wird ja bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, dass viele Tutorials nicht in die Tiefe gehen. Das bin ich auch kein Fan von. Nee, man lernt ja nichts.
Ja, also ich meine, es hilft mal, wenn man mal ganz kurz mal schauen will, okay, wie mache ich denn exakt diesen Effekt jetzt? Ne? Also,
weil du es ja aber auch schon weißt. Du kennst
ja schon genau. Wie macht man das jetzt? Und dann guckt man sich auf YouTube 30 Sekunden an und weiß so, ach ja, cool, da ja, weiß ich Bescheid. Aber es ist halt auch viel richtig Schlimmes, und ich weiß, wird bei euch sicher auch so sein im VWX-Bereich, gibt einfach viel Scharlatane, ne? Die einfach so rausgefunden haben, wie man irgendwas glitzern lässt, haben aber eigentlich fundamental von den ganzen Basics keine Ahnung, aber haben irgendwoher das Selbstbewusstsein zu sagen, ich sag's mal ganz böse, ich finde halt im echten Leben keinen Job, aber für YouTube-Tutorials reicht es halt noch. Und ich glaube, das machen viele.
Ja, ja. Also.
Ja, aber ich glaube, es ist nicht nur das, sondern auch, dass Software ja auch so, es entwickelt sich ja so ständig, so schnell weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tutorial aufnehme, in einem Jahr ist das ja schon wieder sozusagen also nicht mehr up to date. Und
ja, klar.
Ja, ist nicht so einfach. Deswegen.
Also da auch als Faustregel, lernt bitte eure Softwares oder Hard Skills bitte nicht über YouTube-Shorts. Da wird einem nicht geholfen.
Ja.
Ja. Lass uns mal vielleicht weitergehen. Du hast gerade von deinem ersten Job gesprochen, wie du da hingekommen bist. Bewerbung, am nächsten Tag warst du da. Wie lange hast du da gearbeitet? Wie ging es da weiter? Das ist ja mal spannend.
Genau. Nachdem ich bei Brand New Pixels gearbeitet habe, habe ich mich entschlossen, eine Weltreise zu machen.
Sehr schön.
Für ein Jahr. Ja, ich muss sagen, also so, ich war so ein bisschen ausgebrannt, so, also als ich die Reise angetreten habe, weil ich extrem viel gearbeitet habe, mich sehr viel selber gestresst habe. Also ich glaube, das ist auch immer so, dass wir selber so unsere größten Kritiker sind und uns selbst am besten stressen können. Also es war jetzt gar nicht so wegen der Arbeit an sich, sondern eher so, dass ich mich selber so so perfektionistisch gestresst habe. Ja, und ich hatte dann auch überlegt, ob überhaupt 3D, ob das noch sowas für mich ist, und habe dann einfach ein halbes Jahr lang gar nichts in der Hinsicht gemacht. Also wirklich nur gereist, einfach mal komplett vom Computer weg, andere Sachen gemacht, und habe dann, aber nach einem halben Jahr gemerkt, dass mich in den Fingern wieder so gekribbelt hat. Und habe dann auf YouTube mir wieder so Tutorials reingezogen und habe dann so gemerkt, so, okay, das ist doch meins noch. Also ich glaube, ich war einfach ein bisschen ausgebrannt, aber jetzt ist wieder okay. Und 3D ist halt einfach so meins. Und da möchte ich so mich drauf spezialisieren und gut drin werden.
Bist du ja offensichtlich, genau.
Hab dann während der Weltreise angefangen zu freelancen, was ich ziemlich cool fand, weil gerade wenn man so Renderzeiten hatte, einfach so meine Hängematte irgendwo in Kolumbien chillen konnte.
Super, super. Hat gar nichts mit unserem Podcast generell zu tun, einfach aus Interesse. Weltreise kann man auf verschiedene Arten machen. Bist du wirklich Welt, alle Kontinente? Wo warst du überall? Das interessiert mich einfach nur, weil es sau cool ist.
Ja, also angefangen hat es in Jordanien, wo ich für einen Monat war. Ui. Dann ging es weiter nach Sri Lanka, nach Indonesien, von dort aus 2 Monate nach Japan, nach Südkorea, von dort nach USA, Hollywood, LA wollte ich mir mal reinziehen. Peru, genau. Dann ging es weiter nach Peru. Von Peru aus nach Kolumbien noch und dann 2 Monate nach Mexiko. Und am Ende bin ich dann von New York aus, habe ich da die Weihnachtszeit war ich dort mit Freunden und dann ging es wieder zurück nach Hause.
Das klingt fantastisch.
Wahnsinnige Route.
Also, wo du auch gerade Kolumbien sagst nochmal und renn dann aus der Hängematte. Was hast denn du für einen Laptop, verdammt? Mm. Dass der dann da, was hast denn du für einen Laptop mit was für einer Leistung, dass der dann da arbeiten kann?
Also ich hatte eigentlich gar nicht so einen leistungsstarken Laptop, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Renderfarm genutzt, heutzutage. Aber was man auch machen kann, ist, also was ich jetzt mittlerweile mache, ist, es gibt auf Amazon gibt es Workplaces, wo man sozusagen eine virtuelle Maschine hat und dann benutzt man seinen Laptop einfach nur remote. Und also das ist so ein bisschen so ein Prinzip, was ich mir für die Zukunft überlege, weil also selbst in dem Studio, wo ich ja jetzt gerade arbeite, werden viel virtuelle Maschinen benutzt. Also dass man nur mit seinem Laptop oder mit seinem Computer auf die richtige Maschine sozusagen zugreift und remote arbeitet. Das ist für Studios gut, weil man gerade ja viel hoch und runter skalieren kann, was die Maschinen betrifft. Und gerade wenn man viel unterwegs ist und gerne reisen möchte, aber auch wenn nicht, dann ist das, glaube ich, ganz gut, Maschinen zu buchen, je nach Gebrauch. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, After Effects Job habe, die nicht so viel Rechenleistung benötigen, dann brauche ich ja auch gar nicht so eine rechenleistungsfähige Maschine. Klar. Aber wenn ich dann Houdini 124 Gigabyte RAM da meine Simulation durchpresse, da braucht es dann schon mal.
Das ist aber ein Approach, den kann, also völlig logisch, aber kannte ich sie auch noch nicht, dass du dir im Prinzip einfach nur einen richtig leistungsfähigen Rechner mietest, dich mit deinem, weiß ich nicht, normalen bis sehr guten Laptop da einloggst und darauf arbeitest. Klar, ist doch mega logisch. Heftig.
Ja, Amazon, Workspace habe ich da jetzt mal ausprobiert und das fand ich sehr, also es war einfacher als gedacht, sich da was einzurichten. Genau. Das kann man auch kostenlos, also ich habe das jetzt kostenlos mal getestet für einen Monat. Einfach mit so einem Basic-Linux-System. Hat ganz gut funktioniert.
Weil wir gerade beim digitalen Nomadentum sind, wo kann man denn in den Ländern, die du genannt hast, am coolsten freelancen? Also wo kann man dann am angenehmsten arbeiten?
Mit VPN-Zugang.
Genau.
Boah, das ist eine schwere Frage. Also ich meine, am besten sind natürlich Länder, wo Internet gut ist.
Ja,
ne?
Gut.
Also mit dem Internet steht's und fällt's. Also eigentlich in allen Ländern, wo ich war, war es gut. Also ich muss sagen, Japan war Internet auf jeden Fall richtig gut. Und ja, aber auch in Kolumbien ging das gut. Da war ich ja richtig im Coworking Space. Also meistens, wenn es Coworking Spaces gibt, dann ist das Internet auch meistens auch.
Super.
Wie hast du denn von da aus deine Jobs bezogen? Hast du das über eine freelance.org oder was Homepage bekommen? Oder wie bist du an die Jobs gekommen?
Also ich habe hardcore überall Facebook, dann gab's DNX-Jobs, hieß das, Malt, LinkedIn, dasauge.de. Ich habe in der Tat über dasauge.de die meisten Jobs bekommen.
Interessant.
Ja, und
hey, das Auge habe ich noch nie von gehört. Gut, du kennst auch nicht, ne? Nee.
Nee, aber bei uns wäre es ja auch das Ohr wahrscheinlich. Also ich glaube, das hat mit Audio nicht so viel zu tun. Es ist sicher VFX, stimmt, oder?
Ja, eigentlich ist das Auge.de mehr so für Design-Sachen.
Ah, okay.
Aber da werden dann auch öfter mal Motion-Designer gesucht. Genau.
Okay. Das ist wahnsinnig interessant zu sehen. Ich meine, du hast ja da nicht nur Minisachen gemacht. Also sicher natürlich auch. Aber ne, wenn man sich hier ein bisschen reinliest, was du gemacht hast, du hast auch durchaus für Ubisoft gearbeitet. Kam das auch über das Auge oder wie ist das entstanden?
Das kam in der Tat über einen Coworking Space, in den ich mich eingemietet habe. Da saß ich dann neben jemanden, der für Ubisoft gearbeitet hat und
mit echten Menschen.
Genau, hat mich dann sozusagen weiterempfohlen.
Mit echten Menschen zusammengesessen, Mensch.
Ja, ja.
Das wird ja immer seltener. Okay, das ist auf jeden Fall total cool. Ich meine, du bist ja auch eine ganze Weile bei einer Selbstständigkeit geblieben, eine ganze Weile.
Ja,
und bist
genau.
Jetzt aber in Toronto.
Genau, ich habe mir geschworen, ich liebe meine Selbstständigkeit, ich möchte bei meiner Selbstständigkeit bleiben. Das Einzige, was mich davon wegkriegt, ist, wenn ich die Chance habe, an einem richtigen Hollywood-Film zu arbeiten. Ja, und dann über LinkedIn hat mich ein Recruiter angefragt von SpinVFX, der Firma, bei der ich gerade arbeite.
Ja.
Und hab dann mich dazu entschlossen, nach Toronto zu ziehen und dort zu arbeiten. Und ich lieb's. Also.
Wie hast du es geschafft, dass du auf LinkedIn kontaktiert wirst? Ich predige kurz auf, wir predigen Leute, nutzt LinkedIn, connectet euch. Ich bin ja auch selbstständig, für mich ist es eben auch sehr wertvoll als Ressource. Wie hast du dich auf LinkedIn präsentiert? Wie oft hast du gepostet, wenn überhaupt, dass sich jemand bei dir gemeldet hat? Weil du musst ja auch schon irgendwie top of mind sein dafür, oder? Schätze ich mal.
Um ehrlich zu sein, habe ich gar nichts gepostet. Ich habe, das war eher über eine Empfehlung.
Hm.
Also die Person ist nicht direkt auf mein Profil aufmerksam geworden, sondern ein Freund von mir, der ein Bewerbungsgespräch mit denen hatte, aber sich dann für eine andere Firma entschieden hat. Und dann hat er allerdings mich dann weiterempfohlen und gesagt so, hey, falls ihr da noch jemanden braucht, genau, meldet euch mal bei der Mandy. Und das haben die dann auch gemacht.
Sehr gut, sehr gut. Ich meine, mittlerweile hast du ja ein sehr aufgeräumtes LinkedIn-Profil. Ich bin gerade mal draufgegangen nebenbei.
Ja.
Da sieht man ja schon, auch die Reels und was du alles gemacht hast. Mit welchem Projekt, ich meine, du hast ja mehrere gemacht, anscheinend auch mehrere mit SpinVFX. Mit welchem Projekt hat man dich denn geködert? Was hat den Traum dann erfüllt?
Ja, bevor ich darauf antworte, wollte ich noch kurz Tipps für die Leute, für
unbedingt.
Die Hörer, für LinkedIn geben.
Ja, gerne.
Und zwar habe ich einmal, also der wertvollste Tipp, den ich je gehört habe, also als ich mal so ein LinkedIn-Seminar besucht habe, ist, dass wenn ihr eure Showreels postet oder also jegliche Medien, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist nicht auf Vimeo zu verlinken, sondern das wirklich nativ auf LinkedIn hochzuladen. Weil wie natürlich andere Social-Media-Plattformen will LinkedIn, dass
Stimmt.
die Leute auf der Plattform bleiben. Das heißt, die Beiträge, wo nativ Videos hochgeladen werden, werden mehr gepusht, als wenn jetzt ihr zum Beispiel ein Showreel auf Vimeo hochladet und das dann verlinkt auf LinkedIn. Weil dann natürlich die Leute da draufklicken und von der Plattform weggehen. Genau, das fand ich irgendwie sehr interessant und wollte das vielleicht an den einen oder anderen auch nochmal mitgeben.
Auf jeden Fall, super smart. Das gleiche gilt übrigens auch für Homepages. Auch wenn es jetzt nicht so viel mit gepusht werden zu tun hat, wenn ihr die Leute auf eurer Homepage auch woanders hinlinkt, zum Beispiel auf YouTube, dann lauft ihr auch Gefahr, dass sie dann da weitergucken, weil YouTube so interessant ist, anstatt auf eurer Homepage zu bleiben und sich mit euch als Person zu beschäftigen. Also ist ein ganz ähnliches Phänomen. Ja.
Ja, das ist auch ein guter Punkt auf jeden Fall.
Falls man alles achten muss, ne?
Ja.
Anstatt einfach nur fachlich gut zu sein. Aber ja, das ist, das ist einfach so. So. Jetzt lass uns wirklich mal zu SpinVFX kommen. Es ist super interessant.
Ja.
Wie haben sie dich geködert? Ich meine, das ist ja auch ein Ding, nach einfach mal so über den Ozean zu ziehen. Ne? Also die müssen ja schon ganz schön was geliefert haben.
also sie haben auf jeden Fall, also arbeiten für coole Projekte. Sie hatten damals an Marvel,
yes.
Doctor Strange gerade gearbeitet. Was ich sehr cool fand. Auch so, also allgemein fand ich das einfach mal interessant, wirklich in mal so ein größeres Studio zu gehen und auch mal, ja, so richtig im Team zu arbeiten, wo jeder sehr spezialisiert ist auf seine eigene Rolle. Und ich habe für Spin habe ich an Projekten gearbeitet, unter anderem wie Ant-Man, was sehr interessant war, aber auch Serien, die ich sehr liebe. Zum Beispiel ich habe selber nicht an The Expanse gearbeitet, aber ich habe die Serie geliebt und ich habe gesehen, dass Spin an dieser Serie gearbeitet hat, was ich total cool fand. Und ich dachte mir, es würde so schön sein, von diesen Leuten zu lernen und mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, genau. Ich habe, genau, wir haben jetzt so die letzten Projekte, die wir abgeschlossen haben, die jetzt auch bald rauskommen werden, ist The Boys und Umbrella Academy, worauf ich schon sehr, sehr gespannt bin, weil ich selber diese Serien liebe und gucke und ja.
An was hast du da so konkret gearbeitet? Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, was du da animiert oder bearbeitet hast?
Bei Ant-Man haben wir an der Sequenz gearbeitet, wo die Leute ins also die Hauptdarsteller in das Quantum-Universum reingezogen werden. Wir haben unter anderem habe ich ein bisschen das Crowd-Team unterstützt, weil ja ich zuvor an einem sehr crowd-heftigen Film, crowd-lastigen Film gearbeitet habe, Big George Foreman, ja, wo wir da Stadien mit Tausenden von Leuten gefüllt haben. Und genau.
Ist das
ja also das als Beispiel.
Wie macht man eine Crowd? Ich finde das so interessant, weil so, du kannst ja schlecht irgendwie 14.000 kleine Charakter designen. So. Gibt es da eine Engine für? Wie funktioniert das? Ich finde das ultra interessant.
Ja, ich muss sagen, also das war bis jetzt das technisch anspruchsvollste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Bei Crowd-Simulation, da sind so viele Departments auf einmal. Also man hat Modeling, man hat CFX, also die Leute, die Haare machen von allen Charakteren. Dann hat man Animation, ne? Also es werden mit so Mocap-Suits wurden Bewegungen aufgenommen. Und diese werden dann auf die ganzen 3D-Models sozusagen, ja, wie sagt man?
Angewendet.
Also, ja, angewendet, genau. ja, man hat Lighting, man hat Layout und das muss, also all diese Departments müssen gleichzeitig funktionieren, dass da so eine Szene, ja, produziert werden kann. Ich habe hauptsächlich ja mit Houdini gearbeitet und einem Plugin namens Atoms. Allerdings kann man auch in Houdini an sich Crowds bauen. Das sieht dann so aus, dass man erstmal, also in meinem Fall hatte ich ja das Stadion und Sitzplätze. Und ich habe dann sozusagen aus den Sitzmodels Punkte extrahiert, wo ich dann später die sogenannten Agenten draufgesetzt habe, die dann positioniert habe anhand von ja so Vektordaten. Also mit Mathematik kann man Gott sei Dank in Houdini sehr viel machen, dass man sagen kann, okay, der Stuhl ist genau in dieser in diese Richtung gesetzt. Nimm mir den Vektor, der hochgeht und der nach vorne geht und ja, setzt dann sozusagen die Richtung der Leute.
Okay. Ja, okay.
Dass sie da richtig auf dem Stuhl sitzen und so. Genau.
Also da kann ich mir vorstellen, dass das in der nächsten Zeit vielleicht sogar von AI übernommen wird. Denn ich habe mir schon einige Sachen zu GTA 6 Leaks angeguckt und man soll vielleicht auch in jedes Haus gehen können in dem Spiel. Und dann wurde auch darüber gesprochen, ja, man kann ja jetzt nicht in der ganzen Los Santos Stadt die Häuser von innen ausstatten und Props überall reinlegen. Und die werden wahrscheinlich auch alle von AIs generiert. Und das hat den Vorteil, dass es natürlich erstmal schneller geht. Und jedes Zimmer sieht anders aus, auch nach Tageszeit, das ändert sich. Und vielleicht gibt es das ja bei euch auch, dass AIs dann solchen Hintergrundkram, der ja vermeintlich unwichtig ist, Crowds, also ne, weil die ja in der Ferne sind, deshalb unwichtig und vielleicht in der Menge untergehen, dass man das dann eben abdelegiert an der AI. Kann das sein?
Ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass AI unsere Jobs unterstützen wird. Ich denke, also ich bin immer noch optimistisch, dass es nicht komplett ersetzen wird, weil man ja auch noch viel selber sozusagen Art Direct muss. Also zum Beispiel jetzt mit dem Fall von unserem Stadion, da ist George Foreman in das Stadion reingegangen und die Leute sind von hinten nach vorne aufgestanden, haben applaudiert und dann sind immer mehr aufgestanden und solche Sachen, die dir dann der Regisseur sagt, was er haben möchte, das kann ein AI nicht so einfach. Also klar, ein AI kannst du sagen, okay, mach mal Leute dahin. Aber und vielleicht auch, wie die aussehen, aber wie die sich genau verhalten und das detailliert machen, wird noch schwierig sein. Und die Hände.
Das stimmt, das stimmt. Sieben stimmt. Finger auf einmal, ja, ja.
Also, egal, also jedes Mal, wenn ich ein Foto sehe und ich mir denke, ist das AI oder nicht? Ich gucke auf die Hände, ja. Und dann ist die Antwort sofort klar, weil irgendwie ja. AI kriegt ja, immer noch keine Hände hin. Das ist sehr witzig, ja.
Apropos nicht hinkriegen, vielleicht nochmal eine ganz nette Überleitung. Wir fragen öfter mal unsere Gäste auch nach irgendwie Fail-Stories, ob schon mal irgendwas voll in die Hose gegangen ist. Und ich bin gerade nochmal auf deiner Das-Auge-Seite. Ich hätte schon fast Dassange gesagt. Aber was heißt denn das Auge?
Dassange.
Ich war gerade im Englischen.
Glenn Charlet.
Dassange oder Französischen. Ja, richtig, ja. Ne?
Oh je, oh mein Gott, ich habe da eh selber seit Jahren nicht mehr drauf geguckt, oh je. Jetzt
ja,
kommt's.
Aber da drin steht, dass du eben einen hohen Anspruch hast, gerade was auch Deadlines einhalten angeht und Soft Skills.
Ja.
Hast du schon mal irgendwie eine Deadline nicht eingehalten oder irgendwie generell einen Fail gehabt?
Ja, ich habe es einmal so richtig schön verkackt.
Erzähl doch mal.
Oh, es ist unangenehm. Aber ja, ich hatte einmal einen Auftrag, wo Material aufgenommen wurde von Detlef Diesoest und irgendwas bei der Speicherkarte kaputt war und das Material halb, also da waren ganz viele Artefakte drin. Und damals hatte ich Gott sei Dank viele Aufträge und wollte dann diesen Job delegieren. Hab dann einen Artist gefunden, der gesagt hat, dass er das reparieren kann und machen kann. Hab mich dann mit dem darauf geeinigt. Und dann 2 Tage später meinte er so, nee, sorry, ich mach das nicht. Ja, und mein Fehler war dann, das nicht rechtzeitig zu kommunizieren. Und ich habe gedacht, okay, ich kann das versuchen, selber zu machen. Das war allerdings so viel Arbeit, dass ich das nicht rechtzeitig hinbekommen konnte und habe natürlich viel Panik bekommen, Tag und Nacht versucht daran zu arbeiten, aber es hat einfach im Endeffekt nicht hingehaut und dann bin ich persönlich zum Kunden gegangen, habe mich entschuldigt, ich war richtig fertig, ey, und also es war richtig Horror, also.
Und dann bist du erstmal ein halbes Jahr ins Ausland.
Nee, das war danach.
Okay.
Ja, ich habe mich auch richtig mit Leuten unterhalten, denen das aber auch schon mal so gegangen ist. Also gerade wenn so Sendezeiten sind, dann kannst du richtige Strafen haben. Also wenn du was nicht liefern kannst. Ja, ich hatte da einen Kollegen, der mir auch erzählt hat, dass ihm das mal passiert ist mit RTL, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und die hatten dann Gerichtsverhandlungen und ach, schieß mich tot. Aber der hat mich beruhigt und meinte so, Mandy, es ist okay, wir alle verkacken mal. Es ist okay. Es ist blöd, aber es passiert und das Leben geht weiter. Und ja, da saß ich dann bei dem Kunden, habe mich entschuldigt und habe auch, also mir war das unglaublich unangenehm. Aber wir haben dann überlegt, okay, ist jetzt dumm gelaufen. Was, also im Endeffekt muss man halt überlegen, wie lösen wir das jetzt, ne? Und ja, haben dann versucht nochmal den Schnitt so umzuändern, dass so wenig Material, was kaputt war, benutzt wird und so weiter und so fort. Und dann im Endeffekt hat man dann auch eine Lösung gefunden. Aber ja, das wäre sehr stressig und da habe ich mir auch selber viele Vorwürfe gemacht, weil ich das nicht hinbekommen habe. Aber ich kann für jeden da draußen, dem das vielleicht auch mal so ging oder geht, sagen, das Leben geht weiter. Und es ist nicht so, selbst wenn man mal was verkackt, da wird man nicht automatisch auf eine Blacklist für die ganze Welt gesetzt, sondern es passiert. Man muss immer sehr offen kommunizieren und versuchen, Lösungen zu finden. Und dann geht's auch.
Das ist wichtig.
Geht's auch weiter.
Das ist sehr, sehr gut. Auch gut, dass du das nochmal sagst. Eine Frage, die ich VfXler immer gern frage, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, ist, weil du gerade von diesem Quantenuniversum von Ant-Man geredet hast, woher sitzt ihr in einem Meeting zusammen und sagt, jo, genau so schaut ein Quantenuniversum aus? Wie kommt man auf die Idee, wie das aussieht?
Also in unserem Fall haben wir, wir haben eine Szene vom Quantenuniversum gemacht, In der Tat haben wir dafür auch AI benutzt. Wir haben allerdings auch vorher Konzeptdesigns bekommen von anderen Firmen. Aber wir haben definitiv AI dafür benutzt, für so die Ideen, für gewisse Formen und Strukturen. Mit Midjourney haben wir da gearbeitet und ja, einfach zur Inspiration, aber klar, im Endeffekt. Ich meine,
warum auch nicht?
Ist das natürlich dann auch ja, selber gemacht, ja.
Ja klar, perfekt, aber genau dafür ist ja AI da. Auch Suno AI gibt es für Musik, da sagst du rein, schreib mir einen Song mit dem und dem Text, zack, hast du zwei Entwürfe. 30 Sekunden, super, perfekt.
Tatsächlich habe ich abschließend nur noch eine Frage und zwar ist es der Status Quo. Wir hatten schon Leute, die waren schon ein, zwei, dieses Jahr werden sie das dritte Mal kommen in die Show. Was passiert mit dir die nächsten Jahre? Wann können wir denn das nächste Mal mit dir in der Show rechnen? Was hast du denn vor die nächsten Jahre?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. vor allem, weil jetzt momentan ist es ja ein bisschen schwierig im VfX-Bereich mit den ganzen Streiks. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Da ist gerade echt so die, ja, so ein bisschen Ausnahmezustand. Natürlich jetzt auch mit AI und den ganzen Geschichten. Boah, das ist eine sehr schwere Frage. Also ich hoffe.
Willst du denn in Kanada bleiben?
Ja, also das ist auf jeden Fall mein Ziel, wenn es geht. Also mein Visum läuft bald ab, aber ich bin jetzt gerade im neuen Visumsprozess, wenn das alles glatt geht und ich dann bald auch wieder zu meinem Job zurückkehren kann. Also ich bin jetzt gerade auf Temporary Layoff wegen den ganzen Streiks, wie so ziemlich alle gerade so in unserer Industrie in Toronto. Genau, wenn ich da wieder zurückgehen kann, dann würde ich gerne in Toronto bleiben. Ansonsten, was auf jeden Fall mein Ziel ist für die nächsten Jahre, ist, wieder auch selbstständig zu werden, noch besser in Houdini zu werden, vielleicht Motion Design zu machen und ja, das wäre so mein Ziel. Irgendwo eine Homebase zu finden. Und von da aus vielleicht ab und zu mal zu reisen oder Veranstaltungen zu gehen in den, also VfX-Bereich. Ja, das wäre so der Traum.
Das gönnen wir dir auch vom Herzen. Ich glaube auch tatsächlich mit Toronto hast du da so einen VfX-Hotspot gefunden.
Ja.
Dass, ich glaube, das wird möglich sein. Das ist, glaube ich, nicht ganz unrealistisch.
Ich hoffe es, ja.
Toi, toi, toi. Ja, wir freuen uns, wenn du wieder zurückkommst in die Show. Wer weiß, wann das sein wird. Hoffentlich noch in einem Jahr oder so. Dann können wir es ja mal besprechen.
Ja, sehr gerne. Ich bin gerne wieder dabei.
Cool, alles klar. Dann erstmal vielen lieben Dank für die Einblicke in dein Berufsleben.
Auf jeden Fall.
Super, super interessant, wieder viel gelernt.
Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
Und euch viel Spaß bei der nächsten Folge in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.